Und da wird deutlich, ja, schaffen wir ein Klima, wo das prägend wird. Wenn Sie nachher nach Hause fahren, erinnern Sie sich doch nochmal, wie Sie sich damals kennengelernt haben. Erinnern Sie sich doch, wie Sie damals so Ihren Hochzeitsantrag gestellt haben. Warum war das so mit Lampenfieber verbunden? Ja, wenn der andere Nein gesagt hätte, dann wäre man im tiefsten verletzt gewesen. Aber eben, sie haben zueinander gefunden, sie haben zueinander Ja gesagt und dieses Ja bedeutet, dass der Partner zu 100 anderen Nein gesagt hat. Und du hast dich für mich entschieden und das tut mir gut. Dieses Wort damals hat mich gestärkt. Und es tut gut, dass wir einfach mal in Erinnerung das wieder lebendig werden lassen, das wieder hochkommen lassen. Warten Sie nicht erst bis zu Ihrem nächsten Hochzeitstag und sagen Sie auch nicht, das kennen wir ja schon, sondern genießen Sie einfach, dass Sie Ihre Aufmerksamkeit nochmal auf diesen Vorgang lenken. Gut, es kann durchaus sein, wir hatten mal bei so einer Familienfreizeit einen Abend, wo die Paare das auch erzählt haben, und dann hat der Mann erzählt und dann fing die Frau an. Und der erste Satz der Frau war, wüsste ich nicht, dass das unsere Ehe wäre, aus deinen Erzählungen hätte ich es nicht erkannt. Also ihm war scheinbar was anderes völlig wichtig zu wissen in Erinnerung als ihr. Jedenfalls hatten die beiden dann auch noch reichlich Gesprächsstoff. Und deshalb gönnen sich einfach dieses, ja, wie war das damals? Warum haben wir zueinander Ja gesagt? Und Ehe als Sakrament heißt ja nicht kirchlich heiraten, sondern Ehe als Sakrament heißt, Tag für Tag ist der bevorzugte Ort der Gottesbegegnung der Partner. Dort kann ich Gott nahe kommen. Durch ihn spricht Gott zu mir. Und wenn ich den Partner liebe, dann kann ich Gott lieben. Ja? In ihm, durch ihn und mit ihm kann ich Gott lieben. Und Christus sagt ja auch, was ihr dem geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Also Christus ist nicht eifersüchtig auf Liebe, die Menschen einander schenken, sondern betrachtet sie, als ob sie ihm geschenkt würde. Ja. Und es gehört eben mit zur Liebe, dass man ja immer wieder auch eine Liebeserklärung von sich gibt. Da gibt es in unserer jetzigen Zeit ein Problem, weil viele Leute mit Programmieren zu tun haben und ein guter Programmierer hat wenig Redundanzen, also wenig Schleifen, wo Wiederholungen stattfinden, sondern das Programm soll möglichst kurz sein, wenn das, dann das, wenn das, dann das, entweder oder, und so geht es dann Schritt für Schritt durch, damit das nicht so lange Rechenzeiten braucht, wenn das dann durchläuft. Und ich war mal in Tschechien bei so einer Familienfreizeit, da waren viele von dieser Berufssparte da. Und als ich denen dann sagte, die sollten öfters mal ihrer Frau sagen, dass sie lieben, dann meinte eine, wozu? Ich habe ja am Traualtag gesagt, dass ich sie liebe. Und wenn sich das mal ändern sollte, muss ich darüber informieren. Aber sonst gilt das immer noch. Zum Glück war dieser Programmierer gleichzeitig auch in einem Volkschor, also Volkslieder gesungen hat. Und dann konnte ich ihn so dann doch ans Lasso kriegen. Und fragt, ja, wissen Sie, wie hoch ist denn der Informationsgehalt Ihrer Konzerte? Das Publikum kann doch alle Lieder fast mitsingen. Sie können sich doch sparen, der Informationsgehalt ist doch gleich null. Ja, das ist was ganz anderes. Und da wird deutlich, wenn man sich diese drei magischen Wörtchen sagt, ich liebe dich, da geht es nicht um Information, sondern da geht es genau um dieses, ja, ein Gefühl wieder verlebendigen, etwas zum Leuchten bringen, und das ist was ganz anderes als sachliche, pure Information. Ist so, wie wenn Sie kleine Kinder, die noch nicht selber schaukeln können, so einen kleinen Schubs geben, und wenn Sie es schön rhythmisch machen, dann wird der Ausschlag in der Schaukel immer größer und dann jauchzen die. Oder wenn die im Sommer mal schulfrei haben und werfen ihr Ranzen in die Luft und rufen, wir haben frei, wir haben frei, wir haben frei, dann ist der Informationsgehalt des zweiten, wir haben frei, auch gleich null. Aber Gefühle bauen sich auf durch Wiederholung. Ich habe in meinen 32 Priesterjahren noch nie eine Frau erlebt, die zu mir gesagt hat, Herr Pfarrer, ich kann es nicht mehr hören, mein Mann sagt, er liebt mich. Das ist mir noch nie passiert. Und wenn wir also deutlich machen wir sind eben keine Computer, wir sind auch keine Bienen, die also dann Informationen irrtumsfrei rüberbringen, in welcher Ecke, in welcher Entfernung ist welcher Honig, sondern weil wir eben Menschen sind, leben wir auch davon, dass wir unsere Gefühle immer wieder zum Thema machen. Kann ich das, was so schlummert, wieder ins Wort heben und dadurch wird es einfach schön. Das gilt, auch wenn das jetzt gefährlich klingt, auch im Umgang mit uns selber, dass wir in der Lage sind, uns selbst zu bejahen und selbst anzunehmen. Eine Frau hat eine Freundin, die hat dauernd irgendeine andere Krankheit, also dies und jenes, und sagt, komm doch mal mit, ich habe da einen guten so komplementären Arzt, der also auch viele Naturverfahren kann, komm doch mal mit zu dem, der wird bestimmt was für dich finden. Gut, dann ist sie mit und der Arzt guckt die an und sagt, sie mögen sich ja selber nicht. Und dann ist sie empört gleich wieder raus, zu dem nie wieder. Aber er hatte recht, weil die zu sich selber ständig Nein gesagt hat, hat der Körper dagegen rebelliert. Ja, so nicht mit mir. Der Körper war weiser als sie selber und hat dagegen protestiert. Und die einzige Form, wie ein Körper Protest zum Ausdruck bringen kann, er funktioniert nicht mehr so, wie er soll. Es ist interessant, das einzige Gebot der 10 Gebote, wo eine Verheißung dran geknüpft ist, ist das 4. Gebot, auf das du lange lebst auf Erden. Also ursprünglich war ja das Gebot mal gedacht, so als Altersvorsorge für einen Nomadenstamm, für Rumziehende waren die alten Leute ja echt eine Last. Und auf das du lange lebst auf Erden hieß dann, wenn die Kinder beobachten, wie die Erwachsenen mit den alten Leuten umgehen, dann werden die Kinder, wenn sie selbst erwachsen sind, genauso mit den alten Leuten umgehen. Also wenn du Vater und Mutter ehrst, auch dann, wenn sie eine Last sind, dann kannst du auch davon ausgehen, dass deine Kinder dann dich ehren, wenn du mal alt bist und zur Last geworden bist. Aber in diesem Gebot steckt noch was anderes drin. Ich merke es auch jetzt bei Erwachsenen, die jetzt Adoptionsschicksal hinter sich hatten, also tatsächlich die biologischen Erzeuger wirklich vieles falsch gemacht haben oder einfach nicht besser machen konnten. Und dann muss man das da auch beim Namen nennen können. Aber was nach wie vor gilt, dass es mich gibt, verdanke ich diesen beiden, egal was sie nachher Schlimmes gemacht haben. Und wenn ich darüber nicht mehr froh sein kann, wenn ich dafür nicht mehr dankbar sein kann, dann bin ich selbstmordgefährdet. Ja, auf das du lange lebst auf Erden. Im Grunde genommen ist das 4. Gebot auch ein Stückchen so Selbstmordprävention. Auch wenn ich doch sagen kann, ach, der liebe Gott hat mich ganz gut hingekriegt, ich habe zwar mehr Wünsche, aber so was übrig geblieben ist, so ist doch ganz schön. Und ich kann in Freude Ja sagen zu mir, also ich nörgle nicht an mir selber rum und nenne das dann Demut, dann hat auch Gott seine Freude. Denn wir dürfen davon ausgehen, dass Herr Gott durchaus kein Sadist ist, sondern Freude hatte, als er jeden von uns ins Leben rief und sagt, jetzt will ich dir eine Freude bereiten und jetzt mache ich dich so. Und wenn wir dann sagen, lieber Gott, Garantieanspruch bitte nachbessern, dann sagt er nicht, komm, ich knete dich nochmal neu durch und du kommst wieder auf die Welt. Nein, wir dürfen dann mit der erlösenden Gnade in erleuchteter Art und Weise zusammenarbeiten und dann so manchen erbsündlichen Klotz am Bein dann doch mit der Zeit losbekommen. Nörgelfasten kann also auch heißen, dass wir uns selbst nicht ständig eins mit dem Holzhammer vor der Platte gehen. Bei aller Ehrlichkeit, was nicht in Ordnung war, und bei allem Mut auch das einzugestehen, bei aller Bereitschaft auch dem anderen zu sagen, du, das tut mir leid, was ich da jetzt gemacht habe, aber dass wir dann nicht anfangen, da immer wieder im Negativen rumzustochern und dann wirklich zum Mistkäfer zu werden. Ja, das kann Nörgelfasten bedeuten. Und ich merke bei denen, die da so zwanghaft drin sind, das ist echt eine geistige Anstrengung, das ist eine Frage der geistigen Disziplin. Ja, ich denke an eine Frau, die hatte ganz schwere Depressionen Und ich habe dann auch gesagt, das ist eine Nummer zu groß für mich, ich ziehe mich zurück. Und dann kriegte ich 6 Jahre später einen Brief, der in der Osterzeit, und dann schrieb sie mir, sie sei geheilt. Und dann habe ich sie beim nächsten Besuch dort in der Gegend dann auch aufgesucht, und dann meinte sie ja, sie war 2 Jahre bei einem Priestertherapeuten, der also nichts anderes machte als Beratung. Und dann meinte sie, der hat mir auch nichts anderes gesagt als sie, aber der hat mir das alle 2 Wochen gesagt. Ja, also wer so depressiv ist und sich dann ständig selbst zerfleischt, der denkt auch falsch, vor allen Dingen auch über sich selbst. Und das ständig wieder korrigiert zu bekommen und ständig wieder so jemanden zu erleben, der trotzdem an das Gute in mir glaubt, auch wenn ich momentan nichts sehe. Das ist ja bei denen wie, wenn die Hauptsicherung rausgeflogen ist, da geht ja nichts mehr. Aber wenn in ihrem Haus die Hauptsicherung rausfliegt, ist die Kaffeemaschine ganz, der Fernseher ganz. Aber es geht eben nichts mehr, weil die Hauptsicherung rausgeflogen ist. Und so ist es ja oft bei Depressiven. Und wenn da eben jemand da ist, der immer wieder investiert und doch, das wird was, dann hat sie eben verschiedene Dinge gemacht, die ihr Selbstwertgefühl aufgebaut haben. Und schließlich konnte sie dann doch wieder Ja sagen zu sich.